Schönen guten Abend.
Die Szene kennt ihr alle. Sie steht da mit den Armen ausgestreckt, schaut aufs weite Meer. Er hält sie ganz fest und zusammen sehen sie in die Ferne. Und die Leute holen die Taschentücher raus, die Leute schmelzen dahin. Und plötzlich steht jemand auf und sagt, Entschuldigung. Können Sie mir bitte mal ganz kurz einen Moment Aufmerksamkeit schenken? Meine Firma hat ein neues Produkt entwickelt und ich möchte Ihnen das ganz kurz vorstellen. Doch viel weiter kommt der gute Mann nicht, weil die Leute neben ihm im Kino ihn nach unten ziehen und man aus allen Ecken Arschloch, haben die wirklich gesagt, deswegen sage ich es auch, ziehen ihn runter und lassen ihn nicht weiterreden. Aber er hat eigentlich das schon geschafft, was er machen sollte. Er hat seinen Test eigentlich schon bestanden. Der Mann ist zu einer Psychologin gegangen, die ich persönlich kenne, und hat zu ihr gesagt, ich habe einen Job, wo ich vor Menschen reden muss, aber ich kann das nicht gut, also ich habe total Schiss davor, aber wir müssen das zusammen lernen. Und die Psychologin hat ein Programm für ihn entwickelt, bei dem er in 10 Schritten immer jedes Mal eine schwierigere Stufe genommen hat. Und das Finale war das, was ich euch eben vorgestellt habe, dass er mitten im Kino bei einer ausgewählten Szene aufstehen musste und eine kleine Rede gehalten hat. Er hat es geschafft. Der hat die Session wirklich geschafft und es durchgezogen. Er hat es gemeistert. Der eigentliche Grund aber dafür, dass er das gemacht hat, war seine Frau oder seine Freundin, auf jeden Fall seine Lebenspartnerin, die zu ihm gesagt hat, pass mal auf, du musst in deinem Job reden und du kriegst einfach nicht gebacken. Du hast so sehr Angst davor, dass du es nicht hinkriegst. Deswegen mache ich dir ein Ultimatum. Entweder du lernst es oder ich trenne mich von dir. Sie hat es gut gemeint, also sie wollte, dass er was lernt, dass er wirklich sich in seinem Charakter, in seinem Beruf weiterentwickelt und hat gesagt, ich muss das an unsere Beziehung knüpfen, sonst passiert hier nichts. Wenn du dich nicht änderst, wenn du das nicht lernst, dann trennen sich unsere Wege hier. Und er hat es gemacht. Dadurch hat die Motivation gereicht. Wenn du dich nicht änderst, es ist aus mit uns. Wenn du dich nicht änderst, Punkt, Punkt, Punkt. Die Frage für heute Abend ist, wie ist Gott bei uns? Stellt er uns auch vor eine ähnliche Situation? Ist das ein Satz, der von ihm kommen könnte? Wir reden in der Themenserie in unseren Gottesdiensten in diesen Wochen davon, dass Gott verändert. Und heute ist die Frage, was ist damit eigentlich gemeint? Warum spielt Veränderung überhaupt eine Rolle im christlichen Denken? Und wenn ja, wie tut sie das? Und was ist dann, wenn ich mich nicht so gut verändern kann? Wenn ich nicht so schnell bin oder wenn ich es vielleicht nicht so möchte? Was passiert dann? Stellt mich Gott irgendwann vor diese Situation, dass er sagt, wenn du dich nicht änderst, bist du raus, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Also möchte ich im ersten Teil der Predigt mit euch die Frage anschauen, wie ist das im christlichen Glauben mit Veränderung, wo kommt das vor, wo kommt das her? Und im zweiten Teil möchte ich dann persönlich erzählen davon, wie ich versucht habe, mich zu Veränderungen zu motivieren und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Das ist ein eher persönlicher Teil. Und bevor ich mit dem ersten Punkt starte, bräuchte ich mal ganz kurz Hilfe, weil ich kann hier überhaupt, kannst du ein bisschen heller machen, vielleicht sehe ich dann mehr. Ja, ich will es, flacher gekippt wäre so der Wahnsinn. Oh, ja geil, danke. Ja, passt schon, danke. Also, warum spielt Veränderung überhaupt eine Rolle im christlichen Glauben? Kann nicht bei uns einfach alles bleiben, wie es ist? So, erstmal eine Frage an dich. Kannst du dir persönlich mal kurz in deinem Kopf zurechtlegen, warum spielt das im christlichen Glauben eine Rolle oder spielt es überhaupt eine Veränderung? kann nicht eigentlich einfach alles bleiben, wie es ist. Ich bin mit der Frage an die Predigt rangegangen und habe mal geguckt, welche Worte im griechischen Text dafür so stehen, für Veränderung. Und da ist eins, was relativ bekannt ist, das heißt Metanoia. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und ich habe mir einfach mal alle Stellen angeguckt, wo Jesus von Metanoia redet und mich gefragt, was steckt eigentlich dahinter? Und die Frage, kann nicht alles bleiben, wie es ist, ist, glaube ich, aus Jesu Sicht falsch gestellt, würde ich sagen, nachdem ich mir die Stellen angeschaut habe. Aus Jesu Sicht ist die Frage falsch. Kann nicht alles bleiben, wie es ist? Denn seine Antwort wäre, es wird nicht alles bleiben, wie es ist. Und es ist nicht alles, wie es war. Es hat sich schon was verändert. Es wird nicht alles bleiben, wie es ist. Und es ist nicht alles, wie es war. Und seine Grundbotschaft war, wie man sie zum Beispiel im Markus-Evangelium am Anfang findet, er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, also kehrt um und glaubt an diese Botschaft. Dieses kehrt um ist das Metanoia-Wort. Kehrt um, Veränderung, irgendwas, werden wir gleich noch mehr herausfinden. Jesus erzählt also den Menschen, die er trifft, dass Gott diese Welt, die er mal geschaffen hat, nicht aufgegeben hat. Und er sagt ihnen, Gott wird diese Welt zurückgewinnen. Und er wird aus dieser Welt eine komplett neue machen. Nichts bleibt, wie es ist. In Gottes neuer Welt werden die Verlierer von heute auch zu den Gewinnern zählen. Werden die Kranken für immer heil sein. Die schwer von Begriff sind, werden Dinge klarer sehen, als Stephen Hawking sie je gesehen hat. Und diese neue Welt, in der Gott uneingeschränkt herrschen wird, und das zum uneingeschränkten Wohl aller, die dabei sind, ist im Kommen. Jesus sagt, die ist im Kommen, diese neue Welt. Und nichts bleibt, wie es war. Und er sagt den Leuten, an mir Jesus, könnt ihr sehen, wie es aussieht, wenn diese neue Welt Gestalt bekommt. Das heißt, mit Jesus wird schon ein Stück davon real. Menschen werden plötzlich gesehen, die vorher am Rande der Gesellschaft waren. Andere werden geheilt, die ein Leben lang krank waren. Unrecht, das immer verdeckt blieb, wird von ihm angeprangert. Das heißt, seit Jesus auf dieser Welt gewirkt hat, ist nichts mehr, wie es vorher war, weil ein Stück von Gottes neuer Welt schon in diese alte reingekommen ist. Und deshalb sagt er ihnen, das Reich Gottes, seine neue Welt, ist nahe herbeigekommen. Sie hat sogar schon angefangen und deswegen kehrt um von euren Wegen. Eure Wege sind die Wege der alten Welt, weil ihr keine anderen kennt. Sie sind eure eigenen Wege. Macht kehrt. Dieses Metanoia-Wort, das haben wir oft in den alten Übersetzungen mit Buße übersetzt. Da steht dann, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Sache ist nur, mit Buße assoziieren wir oft, fühlt euch schlecht, bereut, werft euch in Sack und Asche. Aber in erster Linie heißt es hier einfach, kehrt um. Kehrt um. Ihr geht diesen Weg, aber der hier ist der Weg von Gottes neuer Welt. Kehrt von eurem eigenen Weg um und geht den Weg Jesu weiter. Geht den Weg Jesu mit. Folgt mir nach, hat er gesagt. Geht meinen Weg und nicht euren. Weil sein Weg der Weg von Gottes neuer Welt ist. Seine Botschaft ist nicht, Gottes neue Welt kommt, deswegen fühlt euch alle schlecht, weil Gottes neue Welt so anders ist, sondern seine Botschaft ist, freut euch, die neue Welt kommt und ihr dürft mit Teil davon sein. Die Vorzeichen haben sich verändert, deswegen könnt auch ihr von eurem Weg umkehren. Das ist so die Hauptrichtung seiner Aufforderung, sich zu verändern, ist, nicht mehr den eigenen Weg nachzugehen, weil sich die Vorzeichen verändert haben, weil Gottes neue Welt schon anfängt. Und er sagt, wenn du die sehen willst, dann folg mir nach. Aber er trifft auf seinem Weg auch Menschen, die sich von dieser Freude nicht anstecken lassen können und nicht wollen. Und da bekommen dann seine Worte den Charakter von Warnungen. Er sagt, kehrt um, denn ihr seid auf dem Weg, auf dem ihr euch selbst verlieren werdet. Deswegen kehrt um und folgt mir nach. Also, Jesu Botschaft ist, Gottes neue Welt wird mitten unter euch auf dieser alten geboren. Und wer will Teil davon sein, der folge mir nach, der mache kehrt von seinem eigenen Weg. Und dann erzählt er unfassbar viele Geschichten darüber, wie diese neue Welt dann aussieht. Beispiele dafür. Ich erzähle euch nur eine davon. Er sagt so, mit Gottes neuer Welt, das ist für mich ein Synonym für mit Gottes neuem Reich, ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der ein großes Stück Land hat und morgens auf den Markt geht, weil er Arbeiter braucht, Tagelöhner. Die stehen auf diesem Markt und warten darauf, dass einer der Gutsbesitzer ihnen Arbeit für diesen Tag anbietet. Und der Gutsbesitzer kommt und sieht schon am frühen Morgen Arbeiter und macht mit ihnen aus, wenn ihr bei mir arbeitet, bekommt ihr einen Denar. Die sagen, okay, ist fair, mache ich. Und er lässt die Leute da arbeiten und geht jede Stunde wieder an diesen Marktplatz und findet immer noch Leute, die da warten und noch keine Arbeit haben. Und fragt sie alle, kommt, wollt ihr bei mir arbeiten? Und sie alle zusammen arbeiten dann den ganzen Tag über da. Und am Ende des Tages ist es so, dass er seinem Diener das Geld gibt, um die Arbeiter auszuzahlen. Und der Diener fängt damit an, oder soll damit anfangen, die auszuzahlen, die als Letzte auf den Arbeitsplatz gekommen sind. Die haben nur eine Stunde gearbeitet und er gibt ihnen einen Denar. Und die ganz am Anfang, den ganzen Tag über schon gearbeitet haben, die sehen natürlich, dass er ihnen einen Denar gibt und sie denken sich, krass, das wird der Tag unseres Lebens. Wir bekommen noch, also wenn die schon einen Denar bekommen, wir werden viel mehr bekommen. Und der Diener gibt jedem sein Gehalt für diesen Tag, jedem einen Denar. Und die den ganzen Tag dafür geschuftet haben, die reden am Schluss unter sich und sagen, was soll der Mist? Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, 10 Stunden vielleicht, und die hier eine Stunde, und wir bekommen das Gleiche. Und ich glaube, das ist absolut verständlich so. Also, dass ich weiß nicht, wer von euch nicht so reagieren, zumindest nicht so denken würde. So, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, die eine Stunde, wir kriegen das Gleiche. Ich finde es verständlich. Das ist die Denke unserer, ich sag mal, der alten Welt. Und die ist eigentlich überhaupt nicht böse, die ist rational, die ist verständlich. Aber Gottes neue Welt funktioniert anders. Der Gutsbesitzer nimmt an, dass die, die er zuerst angeheuert hat, dankbar dafür sind, dass sie bei ihm den ganzen Tag arbeiten durften und sich dann auch noch freuen, dass ihr Herr so großzügig ist, dass er auch den anderen genug bezahlt. Er nimmt einfach an, dass sie, die Ersten, die am längsten gearbeitet haben, sich freuen, dass die anderen auch so viel Geld bekommen haben. Das ist ein Beispiel für Gottes neue Welt, wo Jesus zeigt, Gott tickt anders. Wenn wir uns nach diesen Vergleichsmechanismen, wie wir auf der Welt sie haben, hier vergleichen, dann funktioniert es nicht so, wie der das macht. Der hat eine ganz andere Logik in seiner neuen Welt. Da macht das Vergleichen unter uns keinen Sinn mehr. Er beschenkt und wünscht sich von uns, dass wir uns von dieser Großherzigkeit anstecken lassen. Und deswegen müssen wir, wenn wir lernen wollen, wie Gottes neue Welt tickt, dann müssen wir umlernen, umdenken, umkehren, weil das nicht unser natürliches Ding ist. Ihr könnt die Beispiele von Jesus nachlesen. Die haben alle ein bisschen was Beklopptes. Alle was, wo du umdenken musst, was nicht zu der Art passt, wie wir die Welt so ganz natürlich sehen. Wir müssen die Welt mit anderen Augen sehen lernen. Mit den Augen von jemandem, der wirklich glaubt, dass Gott an alle denkt, der sich deshalb nicht vergleichen muss, der deshalb sogar selbst großherzig teilen kann. Deswegen heißt Jesus nachzufolgen, immer wieder umkehren, weil wir immer wieder neu lernen dürfen, was es heißt, wenn Gottes neue Welt in unsere hier einbricht und wie seine Standards einfach andere sind als unsere. Dass Gottes sich zu verändern, wie Jesus es meint, hat nichts damit zu tun, dass wir eine Leiter hochklettern können und irgendwann bei Stufe 999 im Glauben angekommen sind und dann an Gottes Tür oder oben klopfen können, sondern es hat was damit zu tun, dass wir Gott immer und immer wieder in unseren Alltag reinlassen und immer wieder sagen, okay, ich möchte deinen Weg gehen und nicht meinen Weg. Das meinte er, wenn Jesus von Umkehr spricht. Und da wir heute nicht mehr so hinter Jesus nachlaufen können, wie wir das damals, wie die Leute damals das machen konnten, bedeutet es heute was anderes, Jesus nachzufolgen als damals. Das bedeutet, dass Jesus am Schluss gesagt hat, pass mal auf, wenn ich gehen werde, dann lasse ich euch meinen Geist da, das ist der Geist Gottes. Und er will in euch wohnen und er wird euch führen und mit euch seinen Weg der neuen Welt gehen, so wie ich ihn gegangen bin. Also heißt es, dass Gottes Geist höchstpersönlich Raum in uns haben möchte und uns den Weg von seiner neuen Welt zeigen möchte. Und wenn du das jetzt mit dem Geist und wie der in uns Raum bekommt, wenn du das ziemlich seltsam jetzt erstmal findest, dann sprich mich danach darauf an oder Leute, die du hier schon ein bisschen kennst, weil ich da jetzt nicht so sehr viel drauf eingehen werde in der Predigt. Das heißt, zusammengefasst, im Christentum gibt es kein Programmheft zur Veränderung, keinen 20-Punkte-Plan, sondern einen Grundsatz. Kehr um von deinem eigenen Weg und gib Gottes Geist in deinem Leben Raum. Geh den Weg ihm nach. Und das passiert in der Regel nicht automatisch. Es ist nicht so, dass Gott uns einfach gegen unseren Willen verändert, dass er in unser Leben reinkommt, uns einfach mitschleppt und sagt, du kommst jetzt mit und dann an einem Schlawittchen hinterherzieht, sondern dass er sagt, folge mir nach. Du darfst dich dazu entscheiden, dazu Ja sagen, mir nachzufolgen. Luther hat es so ausgedrückt, was Gott in uns tut, das tut er auch mit uns. Das tut er nicht einfach so oder gegen uns, sondern mit uns zusammen. Aber die Anziehungskraft, zumindest von meinem Alltag, ist oft so stark, dass ich doch immer und immer wieder meinen eigenen Weg gehe. Dass ich Gott gar nicht so wirklich wahrnehmen kann in jeder Situation. Manchmal nicht kann, manchmal auch gar nicht will, manchmal einfach nicht so viel dran denke. Und jetzt komme ich zur Anfangsfrage, wenn das so ist, dass Jesus mich auffordert, seinem Weg nachzufolgen, wenn er sagt, die Vorzeichen haben sich verändert, Gottes neue Welt kommt, geh mit. Und ich trotzdem immer und immer wieder dabei bleibe, meine eigenen Wege zu gehen. Kommt dann irgendwann Gott zu mir und sagt, Jeske, wir müssen reden. Ich habe dir viele Chancen gegeben. Ich habe alles für dich gegeben. Wenn du dich jetzt nicht änderst, dann spricht Gott so. Ist das seine Stimme? Dann kommen wir zum zweiten Teil, in dem ich euch von mir persönlich erzählen möchte. Und ich merke, dass dieses Thema bei mir auf so einer tiefen Ebene liegt, wo es mir schwerfällt, so richtig Worte dafür zu finden, und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen mit reinnehmen kann, was da bei mir passiert. Ich könnte euch jetzt erzählen, dass Gott mich irgendwann, einst damals, mit Drogen vollgepumpt, von meinen Abwegen erwischt hat und aus dem Sumpf rausgezogen hat. Das wäre aber leider nicht wahr, weil ich eigentlich immer ein ziemlich braver Zeitgenosse war. Wer hat's gedacht? Keiner. Was? Leider, habe ich leider gesagt? Ja, weil ich gerne so ein bisschen Bad Boy Image hätte ich schon gern. Aber das, ich versuch's. Ich arbeite dran. Also. Ja, genau. Ich war immer ein recht braver Zeitgenosse. Ihr habt es gedacht. Und trotzdem hat mich vor allem in meiner Kindheit und in meiner Teenie-Zeit, aber auch meiner Jugend, ein Gefühl begleitet, dass ich noch nicht wirklich genüge vor Gott. Dass ich nicht so mit Gott seinen Weg gehe, wie ich das sollte. Dieses Gefühl hatte ich irgendwie ständig. Vor allem lag das daran, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht genug Zeit mit ihm verbringe. Dass ich ihn immer wieder vergesse. Und das hat mir einfach ein schlechtes Gewissen gemacht. Das war so ein fahles Gefühl, dass ich nicht das mache, was ich eigentlich tun sollte, dass ich nicht genüge. Frage an dich, was machst du, wenn du ein schlechtes Gewissen hast? Ich nehme einfach mal an, dass ihr alle schlechtes Gewissen kennt. Ich kenne es ganz gut. Was machst du, wenn du ein schlechtes Gewissen hast? Ich warte in der Regel, bis es noch ein bisschen schlechter wird. Und ich habe das Gefühl, dass es einige Menschen so machen. Also, dass wenn das schlechte Gewissen kommt, dass sie das erstmal so ein bisschen wegdrücken, um zu warten, bis es noch schlechter wird, bis irgendwann der Leidensdruck so groß wird, man sich so scheiße fühlt, dass man was tun muss. Und wenn ich dann irgendwann wieder zu Gott gekommen bin und gesagt habe, Gott, hier bin ich, dann habe ich was dabei gehabt. Nämlich einen großen, fetten Sack mit schlechtem Gewissen. Und dann konnte ich sagen, Gott, ich war zwar nicht für dich da, aber ich habe hier was dabei. Ich habe meinen Sack mit schlechtem Gewissen dabei. Ich konnte sagen, ich war zwar nicht für dich da, aber ich habe mich wenigstens richtig, richtig scheiße gefühlt. Ich habe dafür bezahlt. Ehrlich, ich habe dafür bezahlt. Wir sind quitt. Und jetzt können wir mal gemeinsam in diesen hässlichen Sack reingucken und gucken, was da alles vorkommt und den gemeinsam sezieren. Aber prinzipiell sind wir quitt. Ich habe erst in den letzten Jahren gemerkt, dass ich versucht habe, und es auch immer noch teilweise versuche, durch mein schlechtes Gewissen Gott etwas zurückzugeben. Ich kann mich zwar nicht ändern, vielleicht mag ich mich gar nicht ändern, aber wenigstens leide ich. Ich versuche Gott ein Opfer zu geben. Irgendwas, das ihn entschädigt dafür. Und das schlechte Gewissen ist meine Art, Gott etwas wieder zurückzugeben. Wieder quitt zu sein. Kennst du das vielleicht? Und ich merke, es ist meine Art, vor Gott in gewisser Weise gerecht dazustehen. Man könnte sagen, mein schlechtes Gewissen ist selbstgerecht. Es hat was Heldenhaftes. Ich leide für das, was ich getan habe. Ich halte das aus. Und das schlechte Gewissen hat einen Nebeneffekt. Es sorgt dafür, dass ich anfange, immer mehr um mich zu kreisen. Nicht, weil ich das ist irgendwie so ein Mechanismus, das macht man ja auch nicht gerne. Das ist ja nicht so, dass ich mich jetzt dazu entscheide, ich möchte mich jetzt schlecht fühlen, aber es hat trotzdem auch irgendwie ein bisschen was Heroisches, für das zumindest in gewisser Weise gerade zu stehen, was man nicht so gut macht. Und das Abgefahrene ist, dass Gott uns genau das Gegenteil davon anbietet. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, haben die Menschen damals verstanden, Jesus selbst hat sich irgendwie geopfert. Und zwar so, dass es nie wieder ein Opfer von menschlicher Seite braucht. Es braucht nichts mehr, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Von Gottes Seite aus sind die Arme immer offen. Es braucht es nicht mehr, dass ich den Sack ansammle, um sagen zu können, wir sind quitt, um mich wieder zu ihm vorzuarbeiten. Ein schlechtes Gewissen an sich ist jetzt nicht unbedingt immer schlecht. Das hätte ich gerne auch so gesagt, aber ein schlechtes Gewissen an sich kann auch was Gutes haben. Aber wenn ich versuche, Gott damit etwas zu bringen, um die Beziehung wiederherzustellen, um eine Beziehung auf Augenhöhe mit ihm zu haben, dann ist es grundverkehrt. Dann vergleiche ich nämlich Gott mit anderen Beziehungen, wie sie hier auf der Welt oft funktionieren. Daher kenne ich das. Man muss erst was geben, damit man wieder quitt ist, damit man wieder auf Augenhöhe ist. Und mit Gott habe ich so langsam über die Jahre gelernt, was der Satz von Paulus heißt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist allein der Glaube. Das heißt, ich brauche nichts zurückzuzahlen, auch kein schlechtes Gewissen. Sondern ich darf glauben. Glauben heißt annehmen, dass Gott mich annimmt. Ich darf ihm das glauben, dass er mich annimmt, ohne dass ich mein schlechtes Gewissen mitbringe. Es geht nicht darum, mich in meinem Versagen zu suhlen, sondern es geht darum, auf Gottes Erfolg zu schauen. Und sein Erfolg ist, dass er mich trotzdem annimmt, auch wenn ich vielleicht gar nicht würdig dazu bin. Es geht nicht darum, mich in meinem Versagen zu suhlen, und das hat das schlechte Gewissen an sich. Je länger ich es am Leben halte, sondern es geht darum, auf Gottes Erfolg zu schauen, zu glauben, dass er mich trotzdem annimmt, ganz egal. Das fällt mir ehrlich gesagt immer noch ein bisschen schwer, aber diese Erkenntnis, die ich jetzt mit euch so teilen kann, die hat in mir schon eine Riesenfreiheit ausgelöst. Die hat ein Gefühl, dass ich einfach durchatmen darf, in mir verursacht. Und die motiviert mich, mit Gott auf diesem Weg weiterzugehen. Ich glaube, wirkliche Veränderung bringt es zu Gott, hinzukommen und zu sagen, ich glaube dir, dass du anders bist, dass du nicht willst, dass ich mich klein vor dir herschleppe und meinen großen Sack mit hässlichen Sachen öffne, sondern ich glaube dir, dass du mich annimmst und dass ich das nicht brauche. Und dann von ihm zu lernen, wie er dann mit mir umgeht, das verändert mich. Denn das verändert dann so ganz, ganz langsam auch meine Sicht auf andere. Denn so wie ich das mit mir mache, dass ich mein schlechtes Gewissen als Ausgleich bringe, so mache ich das ja auch mit anderen. Das heißt, wenn jemand anders mir Unrecht tut, mich anlügt oder was Falsches über mich verbreitet, dann merke ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich die Möglichkeit hätte, demjenigen zu vergeben. Oder ich hätte die Möglichkeit, ihn einfach noch ein paar Tage lang schmoren zu lassen. Ihm die Möglichkeit zu geben, ein schlechtes Gewissen zu entwickeln, um so ein bisschen was zurückzuzahlen von dem, was er mir angetan hat. Und wenn ich dann gemerkt habe, der hat sich jetzt schon an 2, 3 Tage schlecht gefühlt, ist okay, dann kann man auch vergeben. Gott ist anders. Der lässt uns nicht im Unklaren darüber, wie wir bei ihm stehen, sondern er sagt von Anfang an, ich vergebe dir, das Angebot ist da. Du brauchst nicht zu fragen, was ich über dich denke. Es ist klar, komm her, die Arme sind offen. Du darfst dir vergeben lassen und dann kannst du einfach aufstehen und es geht weiter. Und das verändert so ganz langsam, wie ich mit anderen Menschen auch umgehen kann. Wahre Umkehr. Wahre Veränderung von meinem Weg hin, wo ich nur auf mich schaue, zu Gott hin, das bedeutet nicht, mich schlecht zu fühlen und in Sack und Asche werfen zu müssen, sondern es bedeutet, Gott dafür dankbar zu sein, dass er mich trotz allem annimmt. Denn die Dankbarkeit, die hebt Gott hervor. Das schlechte Gewissen hebt vor allem mich hervor. Zwar nicht positiv, aber es geht dann um mich. In der Dankbarkeit schaue ich auf Gott und sage ihm Danke für das, was er mit mir tut. Schlechten Gewissen betrachten, geht es vor allem in erster Linie um mich. Ich will es einfach noch zum Schluss kurz praktisch machen. Wenn du zum Beispiel eigentlich gerne mehr Zeit zu zweit mit Gott verbringen würdest, wie auch immer du das machst, beten, Bibel lesen, keine Ahnung. Wenn du dir diese Zeit nehmen möchtest und das Gefühl hast, so oft hast du eigentlich gerade keine Zeit oder keine Lust und irgendwann kommst du dann wieder zu ihm hin, dann dann klar, dann darfst du ihm sagen, dass du gerne mehr Zeit mit ihm verbracht hättest. Dann darfst du ihm auch sagen, dass es dir leid tut. Aber dann nimm die Chance wahr, die Zeit, die du mit ihm verbringst, um nicht darüber zu reden und zu sezieren, was in deinem schlechten Gewissen alles drin ist, sondern um ihm Danke zu sagen, dass du ihm glauben darfst, dass er mit offenen Armen dasteht und dass er nicht mit erhobenem Zeigefinger dasteht. Dann nimm die Zeit, um über Gottes Charakter nachzudenken. Vielleicht zu überlegen, was fallen dir für Eigenschaften von ihm ein? Psalmen zu lesen, Texte, in denen es über ihn geht. Nimm die Zeit, um über ihn nachzudenken, ihm Danke zu sagen, statt zu sezieren, was bei dir da passiert ist. Weil ich glaube, dass das verändert, weil es Gott in den Fokus rückt und nicht unsere Fehlbarkeit, unsere Unzulänglichkeit, wie auch immer. Ich glaube, das Danke sagen für seinen Charakter, das führt dazu, umzudenken, umzulernen, umzukehren. Auch wenn es manchmal ein ganz schön langsamer Prozess ist und manchmal auch ultraschnell. Und ich möchte euch zum Schluss einen Text vorlesen, der genau das macht, wie kaum ein anderer in der Bibel, der über Gottes Charakter meditiert und der sagt, dass das eigentlich, wie Gott ist, das Höchste ist und dass es erstrebenswert ist für uns, davon zu lernen, so diesem Charakter in uns Raum zu geben. Und der Charakter, der in diesem Text mir begegnet, der entspricht so gar nicht dem, wenn du nicht dich änderst, dann bist du raus, Stimme. Gott spricht einfach anders. Es ist kein Satz, den er sagen würde. Nicht, weil er absolut falsch ist. Wir haben gesehen, es geht um irgendwie was wie Umkehr, aber in einem ganz anderen Sinne. Nämlich in dem Sinne, dass wir diesem Charakter, der da laut wird, der da vorkommt, Raum in unserem Leben geben. Und ich möchte hier den Text mit so ein paar kleinen Kommentaren vorlesen. Und wenn du magst, kannst du auch einfach dazu die Augen schließen. Steht in 1. Korinther 13. Da geht es um die Liebe und Paulus beschreibt die Liebe als das Höchste und Erstrebenswerteste. Er sagt, die Liebe, und damit kannst du im Hinterkopf denken, Gott ist langmütig. Das heißt, die Liebe hat einen langen Atem, sie ist zäh. Sie ist in den stinknormalen Zeiten da, nicht nur in den Höhepunkten. Sie verliert das Interesse nicht, auch wenn du das Interesse verlierst. Die Liebe hat einen langen Atem, sie ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie verzichtet darauf, Druck auszuüben. Die Liebe eifert nicht. Das heißt, für sie heiligt nicht der Zweck die Mittel. Sie bleibt die Liebe und alles ist von ihrem Charakter durchdrungen. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie hat es nicht nötig, ihre Vorzüge herauszukehren und damit hofieren zu gehen. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist taktvoll. Das heißt, sie weiß, wie dem anderen zumute ist. Sie denkt zuerst an den anderen. Sie sucht nicht das ihre, sondern das des Nächsten und denkt von ihm aus. Und die Liebe lässt sich nicht erbittern. Egal, was war, sie lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich auch nicht verbittern. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Obwohl sie das Böse klar sieht, führt sie keine Strichliste. Ist nicht am Sammeln, Protokollieren, sondern sie löscht es. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie schenkt immer wieder einen neuen Neubeginn. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie ist nicht schadenfroh in dem Sinne, sondern sie freut sich an der Wahrheit, überall dort, wo sie sie findet. Die Liebe deckt alles zu. Sie glaubt alles, Das heißt, sie kommt immer aus der Position Gottes, der mit offenen Armen immer dastehen wird und dich annimmt. Sie hofft alles und die Liebe überdauert alles. So ist Gottes Liebe. So ist seine Stimme. So ist sein Angebot. So ist sein Weg. Und die Frage ist, wollt ihr mit diesem Gott unterwegs sein? Wollt ihr von eurem eigenen Weg umkehren und diesem Gott, seinem Charakter in eurem Leben Raum geben?